An diesem 21. März 1933 findet in Potsdam eine Feier in der Garnisonskirche statt, in der, personifiziert durch Hindenburg und Hitler, die Verschmelzung von Preußentum und Nationalsozialismus vollzogen werden soll. Politische Alchemie im 20. Jahrhundert.
Lässt sie die Vorsehung ihrem Herrn sein über die neue Erhebung unseres Volkes. Dieses, ihr wundersames Leben, ist für uns alle ein Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation.
Dem nun in der Krolloper tagenden Reichstag aber legt Hitler drei Tage später sein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vor. Allein die 94 Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei bringen den Mut auf, dieses sogenannte Ermächtigungsgesetz abzulehnen. Und die Rede ihres Fraktionsführers Otto Wels soll das letzte Bekenntnis zum freiheitlichen Rechtsstaat im Deutschen Reichstag werden.
Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht.
Hitlers Antwort:
Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an.
Und in höchster Erregung entschlüpft es ihm noch:
Was im Völkerleben morsch, alt und gebrechlich wird, das vergeht und kommt nicht wieder. Auch Ihre Stunde hat geschlagen. Und nur weil wir, Deutschland, sehen und seine Not und die Notwendigkeiten des nationalen Lebens, appellieren wir in dieser Stunde an den Deutschen Reichstag, uns zu genehmigen, was wir auch ohne dem hätten nehmen können.
Und dann flammt wieder ein Brand auf. Am 10. Mai 1933 werden in ganz Deutschland Bücher undeutschen Geistes auf den Scheiterhaufen geworfen. In Berlin geschieht das auf dem Opernplatz unter den Linden.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Zu den Büchern undeutschen Geistes rechnen die Nationalsozialisten die Werke von Bertolt Brecht, Max Brod, Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger, Sigmund Freud, Georg Kaiser, Franz Kafka, Annette Kolb, Thomas Mann, Ernst Toller, Fritz von Unruh, Franz Werfel, Stefan Zweig.
Zählen Sie die Bücher und Schriften von rund 250 deutschen Autoren, die das Land verlassen, weil es, wie Heinrich Mann damals schreibt, Literatur nur geben kann, wo der Geist selbst eine Macht ist. Anstatt dass er abdankt und sich beugt unter geistwidrige Gewalten.
Ihr Verbot richtet sich aber nicht nur gegen die deutschen Schriftsteller, es richtet sich gegen den Großteil der zeitgenössischen Literatur von Weltgeltung überhaupt.
Und es richtet sich gegen einen wesentlichen Teil der klassischen Literatur und Philosophie seit den Tagen der Aufklärung.
Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ostjewski.
Mit dem Brand des Reichstages starb die Demokratie. mit dem Brand der Bücher der Geist. Bei einem dritten Brand wird aller Welt sichtbar die Menschlichkeit sterben.
Und es wird dieser Brand der Synagogen im Jahre 1938 sein und das Erleben, wie mit Besitz und Leben von Bürgern, deren einzige Schuld es ist, als Juden geboren zu sein, Schindluder getrieben wird, die den endgültigen Bruch zwischen Berlins Bevölkerung und den braunen Machthabern herbeiführen werden.
Stärker denn je werden sie von nun an zu spüren bekommen, dass die Stadt, in der sie regieren, ein Zentrum des Widerstandes ist, das den Verfolgten wie nirgendwo sonst in diesem Maße Zuflucht und Hilfe gewährt und kein Zentrum des Nationalsozialismus, obwohl der Reichspropagandaminister keine Gelegenheit auslässt, sich selbst und aller Welt das weiß zu machen.
Alte SA-Männer aus dem ganzen Reich, es ist für mich eine stolze Freude, euch als Berliner Gauleiter auf diesem historischen Boden zu begrüßen. Ich begrüße euch im Namen der wieder deutsch gewordenen Reichshauptstadt. Denn Berlin ist heute nicht mehr der Juden- und Marxistenpool von ehedem. Dass Berlin aber wieder eine deutsche Stadt wurde, das verdankt sie dem Führer und seiner Bewegung.
Man schreibt das Jahr 1936, als diese Worte triumphierender Selbsttäuschung gesprochen werden. Um diese Zeit bereitet sich Berlin auf ein Ereignis vor, das es noch einmal, wenn auch nur mehr äußerlich, im Glanz einer Weltstadt zeigen wird. 16 Augusttage lang steht die Reichshauptstadt im Zeichen der 11. Olympischen Spiele. Im Juli wird die Olympiaglocke durch das Brandenburger Tor eingeholt.
Ich rufe die Jugend der Welt, so lautet ihre Inschrift.
In 12 Tagen und 12 Nächten tragen 3075 Läufer über 3075 Kilometer das von der Sonne entzündete Feuer vom Festplatz in Olympia nach Berlin.
Als der Schlussläufer im Olympiastadion eintrifft, leuchten auf der Anzeigetafel die Worte des Barons de Coubertin.
Sinn der Olympischen Spiele ist nicht Sieg, sondern Teilnahme. Ziel nicht Kampf, sondern Ritterlichkeit.
Zuvor waren die über 4000 Wettkämpfer aus einem halben Hundert Länder aller 5 Erdteile einmarschiert und 30.000 Brieftauben waren aufgestiegen, der Welt die Botschaft vom Olympischen Frieden zu bringen.
Einer Welt, die nicht ahnt, dass sie ihn für 12 Jahre zum letzten Male empfängt. Die 11. Olympischen Spiele Berlin 1936 gehen mit dem gigantischsten Feuerwerk aller Zeiten zu Ende. Ein normales Berliner Gewitter mit Donner, Blitz und Wolkenbruch dagegen überschüttet die Kolonnen, die ein Jahr später unter dem Olympischen Glockenturm aufmarschieren. Ihnen verkünden der Führer des Deutschen Reiches und der Duce des faschistischen Italiens
die Achse Berlin-Rom, die Garantin für die Sicherheit Europas.
Benito Mussolini weilt zum selbstverständlich gigantischsten Staatsempfang aller Zeiten in Berlin.
Der Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess, hat ihn an der deutsch-österreichischen Grenze abgeholt. Hitler selbst ist ihm im Sonderzug nach München entgegengefahren. In der Hauptstadt der Bewegung spricht Mussolini in seinem putzigen Deutsch erst einmal zur Jugend.
Beide verlegen wir die Arbeit in ihren unzähligen Erscheinungsformen. Als das Zeichen menschlichen Adels. Beide stützen wir uns auf die Jugend, die wir erziehen zur Disziplin, zum Mut, zur Fähigkeit, zur Vaterlandsliebe und zur Verachtung eines bequemen Lebens.
In Berlin legt man unterdessen letzte Hand an Vorbereitungen, die unter der Devise stehen.
Die Massierung der Propagandawirkung hat am Brandenburger Tor zu liegen.
Und Benno von Arendt als Operettenausstatter, einst neben Richard Tauber und Käthe Dorsch, der dritte berühmte Monokelträger des Metropoltheaters, Nun Reichsbühnenbildner baut am Pariser Platz eine fantastische Szenerie.
Aus Pylonen auflodernde Flammen, die Fahnen der beiden Nationen in strahlenförmigen Kränzen und die Linden entlang hohe Säulen mit Hakenkreuzen, Reichsadlern, Liktorenbündeln.
Noch eine andere Achse wird Berlin in dieser Zeit serviert. Die alte, laubschattige Charlottenburger Chaussee vom Brandenburger Tor durch den Tiergarten wird zur breit betonierten, kahlen Ost-West-Achse. Bei dieser Gelegenheit verpflanzt man die Siegessäule des Krieges 1870-71 von ihrem angestammten Platz vis-à-vis dem Reichstag auf den großen Stern, den anderen Pol der neuen Via Triumphalis. Die Ironie der Weltgeschichte soll es allerdings fügen, dass die erste Siegesparade, die auf ihr stattfindet, der Niederlage jenes Mannes gilt, der hier am 20. April 1939 zu seinem 50. Geburtstag die modernste und größte Militärmacht Europas in stundenlangem Vorbeimarsch demonstrieren lässt. Und dann?
6. Juni 1939.
Im Mittelportal des Brandenburger Tores hängt die rot-gelb-rote Fahne Spaniens. Die Legion Condor, die Hitler dem gegen die Spanische Republik revoltierenden General Franco zu Hilfe geschickt hatte, kehrt aus dem Bürgerkrieg heim.
Junge, wenn du das vor einem Jahr noch bloß laut gedacht hättest, dass unsere Franco auf der Bühne helfen, was meinst du, wie schnell sie dir geschafft hätten?
Na und ob. Wo doch Adolf Hugh 3 Jahre streng geheim gehalten hat.
Ja, warte.
Du komm mal mit. Zu Hause weckt er mal was Zeit. Hier. Das hat mir ein Freund aus Paris mitgebracht. Ist ein Gedicht. Stammt von ihm Berliner. Walter Mehring heißt er. Der konnte 33 gerade noch rechtzeitig abhauen. Wie sie 37 Guernica bombardiert haben, da hat er geschrieben. Du hör mal die letzten Zeilen. Prägt sie euch ein, ihr trägen Zeitgenossen, denn diese Trümmer sind der Meilenstein. Hier haben die Barbaren sich eingeschossen auf ihrem Flug. Wo wird der Nächste sein?
Jugend und Alter, Mann für Mann, und Klappern, das Haken als Wander. Und Bürger, auf Bauern, auf Arbeitsmann, sie schwingen das Schwert und den Hammer.
Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Auch von seiner unerschütterlichen Siegeszuversicht spricht Hitler in dieser Rede zum Kriegsbeginn am 1. September 1939. Nun, Ähnliches hatte man ja auch von dem obersten Kriegsherrn des Jahres 1914 vernommen. Doch anders als damals gibt es keinen Ausmarsch mit klingendem Spiel und statt des Jubels nur bedrückte Mienen. Genau wie damals aber überstürzten sich anfangs die Siegesmeldungen. Polen und Dänemark und Norwegen und Holland und Belgien und Frankreich.
Im Juli 1940 ziehen die aus dem Blitzkrieg in Frankreich heimkehrenden Berliner Regimenter durch alle 5 Portale des Brandenburger Tores ein und im Paradeschritt an dem Gauleiter von Berlin vorbei. Jubel und Blumen empfangen sie unter den Linden.
Eine Siegesparade mitten im Kriege? Nun, man fasste eine Gelegenheit beim Schopfe ohne freilich zu ahnen, dass es die letzte dieser Art sein sollte. Unauffällig vollzieht sich im November 1940 die Einfahrt des russischen Außenministers Molotow. Zum letzten Mal im Fahnenschmuck präsentiert sich das Brandenburger Tor im März 1941 beim Empfang des japanischen Außenministers Matsuoka. 3 Monate später...
...21. Juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Es kam Stalingrad. Am 10. Jahrestag der Machtergreifung kapitulierten die Reste einer sinnlos geopferten Armee von 24 Generalen, 10.000 Offizieren und 300.000 Mann. Und Hermann Göring unterstand sich in einer geheim gehaltenen Rede vor höheren Offizieren zu den Worten:
Es ist letzten Endes, das mag hart klingen, ja für den Soldaten gleichgültig. Aber bei Stalingrad, bei Resch, ob er in den Wüsten Afrikas oder oben im Eisen Norwegens stirbt und fällt. Wenn er sein Opfer bringt, so ist es gleich groß. Immer bringt er es für das Leben seines Volkes. Der Sinn dieses Kampfes ist ja nur Freiheit oder Vernichtung.
Es kam der 18. Februar 1943, als eine 10-mal gesiebte Anhängerschaft im Sportpalast 10-mal jauchzend nach dem Abgrund schrie.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
Es verging der 20. Juli 1944. Die letzte Chance, Hitler und die ihm Verschworenen aus dem Innern zu beseitigen, ehe die Vernichtung von außen das ganze Volk mit in den Abgrund reißen würde. Eine Elite freiheitlicher Militärs, bürgerlicher und sozialistischer Demokraten, Geistlicher beider Konfessionen, endet am Galgen und unter dem Fallbeil. Und weiter geht es bis zum bitteren Ende.
Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Thank you.
diese Zeit glich Berlin längst einer Radierung Churchills nach einer Idee des Führers. Und die Berliner wünschten sich Rommel als neuen Gauleiter, weil der sich am besten in der Wüste auskenne. Im Frühjahr 1945 endlich legten sie sich die Abschiedsformel »Bleib übrig« zurecht. »Bleib übrig«. In diesen Tagen ist die breite Mitteldurchfahrt des Brandenburger Tores, einst das Kaiserportal, in der Republik dann ohne jede Anweisung stillschweigend als Exklusivpassage für den Reichspräsidenten respektiert, der letzte Durchlass der Ratten, die das sinkende Schiff verlassen. Der letzte, der hindurchfährt, eine Kolonne Hoheits- und Aktenträger seines Ministeriums hinter sich, ist der Reichsminister des Auswärtigen Ribbentrop. Dann verbarrikadiert man die Durchfahrt mit steingefüllten Möbelwagen.
Was meinst du, wie lange das die Russen wird aufhalten tun?
Das kann ich dir ganz genau sagen. 2 Stunden und 5 Minuten. Zwei Stunden werden sich im Bauch halten müssen vor lauter Lachen. Und in 5 Minuten werden sie den ganzen Klumpatsch weggeräumt haben.
Es ist das letzte Mal in diesem Krieg, dass ein befreiendes Lachen durch ganz Berlin geht.
April 1945.
Das sowjetische Informationsbüro gibt bekannt. Truppen der 1. Belarussischen Front unter Marschall Zhukov haben alle aus Berlin führende Wege abgeschnitten und sich mit den nordwestlich Potsdam stehenden Truppen der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Konev vereinigt. Dadurch ist die völlige Einschließung Berlins erreicht.
Vor 5 Tagen sind die ersten Granaten unter den Linden eingeschlagen.
Seit 24 Stunden konzentriert sich der Feuerorkan aus abertausend Geschützen, Granatwerfern und Stalinorgeln auf die Innenstadt, rings um das Brandenburger Tor.
In der folgenden Nacht werden russische Panzerspitzen vom Alexanderplatz auf eine Straße unter den Linden vorstoßen, die vom Schloss bis zum Brandenburger Tor von brennenden Takel erleuchtet ist.
Und in abermals 24 Stunden wird die aufflammende Akademie der Künste am Pariser Platz eine Quadriga aus dem Dunst heben, deren Victoria eine Granate vom Wagen gefegt hat und deren zusammengebrochene Pferde von Schüssen scheppernd durchsiebt werden.
Am Nachmittag des 30. April weht, gehisst von den Sergeanten Jegorow und Kantaria, die rote Fahne des Eroberers auf der Ruine des Reichstages.
Und ein paar hundert Meter entfernt, jenseits des Brandenburger Tores, verweht zur selben Zeit der Rauch über der Asche eines Selbstmörders.
Der Nachfolger dieses Selbstmörders aber wird andern Tags über den Sender Hamburg die Welt wissen lassen.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Am 2. Mai 1945 kapituliert Berlin und singende und tanzende Russen feiern am Brandenburger Tor, über dem nun auch die rote Fahne weht, ihren Sieg.
Hitler kaputt! Beinahe kaputt! Berlin kaputt!
Berlin. Nie gewillt, irgendeine Situation, auch die bitterste, nicht zu akzeptieren, ohne sich im selben Augenblick durch ein Witzwort auch schon wieder darüber hinwegzusetzen, hatte in den Bombennächten das Wort geprägt.
Freunde, genießt den Krieg. Der Frieden wird fürchterlich.
Nein, Berlin war viel zu nüchtern, um nicht besser als anderswo zu wissen, dass das, was in den vergangenen 12 Jahren geschehen war, nun auch bezahlt werden müsste.
Das hatte Hitler im Februar 1933 vor den letzten Reichstagswahlen, an denen sich noch mehrere Parteien beteiligen durften, erbeten.
Es ist nicht vergessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.
Und so sah die Bilanz nach dreimal vier Jahren aus.
75 Millionen Kubikmeter Trümmer, rund ein Sechstel der Menge im ganzen Reich, lagen über den Kellern, aus denen die Berliner nach vielen Wochen wieder hervorkamen. Von früher 1,5 Millionen Wohnungen fanden sie nur noch 370.000 bewohnbar vor.
Seit der Konferenz von Casablanca zwischen dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt und dem britischen Premierminister Churchill im Januar 1943 bestand die Forderung nach der Unconditional Surrender, der bedingungslosen Kapitulation.
Im November des gleichen Jahres trafen sich die beiden Staatsmänner des Westens in Teheran zum ersten Mal mit dem Herrscher des Ostens, Stalin.
Bei ihrem zweiten Zusammentreffen im Februar 1945 in Jalta beschlossen Stalin, hier in einer Rede zur Invasion im Westen, Roosevelt,
Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor.
Hier in einer Rede über Amerikas Eintritt in den Krieg. Und Churchill.
It will ever be the glory of this island and its empire that we stood alone for one whole year of mortal peril and gained the time for the.
Hier in einer Rede über Englands Kriegsanstrengungen.
And slowly bring the conjoined, united, irresistible forces of outraged civilization to bear upon the criminal.
Beschlossen die großen drei in Jalta die Aufteilung Deutschlands.